Einen guten Morgen wünsche ich euch allen und ein gesegnetes neues Jahr denen, denen ich es noch nicht persönlich zugesprochen habe. Gott segne euch in diesem Jahr und lasse euch wachsen. Also nicht so in die Breite nur, das gilt für die Schwangeren, sondern auch in eurer Persönlichkeit, dass ihr mehr und mehr die Menschen werdet, wie Gott euch gedacht hat. Das ist so ein Grundtenor, das ich jedem Menschen wünsche. Letzten Sonntag haben wir eine Predigt gehört von Daniel zur Jahreslosung. Ich habe sie hier vorne nochmals hingeworfen, damit sie diejenigen, die weiterhin sitzen, auch sehen. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Als ich so der Predigt zugehört habe, da hat es in mir so, je länger, umso mehr zu vibrieren begonnen. Ich habe gemerkt, da steckt unwahrscheinlich viel drin. Und da gehen bei mir dann so 1000 Lichter auf. 200.000 Bibelverse fallen mir ein, kommen mir in den Sinn, was noch dazu gesagt werden könnte. Daniel hat ein paar Türen aufgemacht und ich habe jedes Mal gedacht, da könnte man noch eine Predigt machen, dazu, dazu, dazu. Und wir haben gemerkt, dass diese Jahreslosung, Martina hat es gesagt, auch zu einer Lebenslosung werden könnte. Und ich habe mir so gedacht, als ich zugehört habe, dass die Jahreslosung, wenn man sie ernst nimmt und auf sich wirken lässt, könnte man sagen, diese Jahreslosung hat das Potenzial, dass alle Probleme, ich sag's mal jetzt global, auf dieser Welt gelöst werden könnten. Wenn das Wirklichkeit werden würde, im Herzen eines jeden Menschen, dann wären die Probleme auf dieser Welt gelöst. Denn Paulus sagt im Neuen Testament, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Stellt euch mal vor, die Liebe Gottes würde in jedem Menschen auf dieser Erde zur Entfaltung kommen. Die Liebe, die so groß ist, dass sie ans Kreuz geht für unsere Schuld. Dass der Mächtigste aller Mächtigen sich töten lässt, aus Liebe. Und wenn diese Liebe in allen Menschen wohnen würde, das wäre der helle, im positiven Sinn, der helle Wahnsinn. Wird es hell werden auf dieser Erde. Und ich habe gedacht, die Jahreslosung ist es wert, dass wir die dieses Jahr immer wieder aufgreifen werden. Klar ist natürlich auch, dass die Jahreslosung ja nicht ein Automatismus ist, dass das automatisch bei jedem Menschen geschieht, einfach so. Gott kommt nicht nachts und holt unser Herz heraus, schenkt uns ein neues, erfüllt uns mit seinem Geist. Wir haben einen kleinen Part dazu beizutragen, das Ganze, damit das Ganze auch geschehen kann. Und ich werde heute auf ein paar Zeilen von Paulus zurückgreifen, wo es auch ums Herz und um den Heiligen Geist geht. Und Paulus schreibt an die Gemeinde zu Ephesus, betrinkt euch nicht mit Wein oder betrinkt euch nicht, denn zu viel Wein verführt zu einem liederlichen Lebenswandel. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Eben wieder, lasst euch vom Geist erfüllen. Ich schenke euch ein neues Herz und einen neuen Geist lege ich in euch hinein. Und jetzt sagt Paulus, lasst das zu, dass das geschehen kann. Das ist euer Part, dass ihr es zulasst. Und wie das geschieht, beschreibt er dann ab Vers 19. Und er sagt, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern, wie der Geist sie euch eingibt, redet, indem ihr singt und spielt Christus dem Herrn von ganzem Herzen, indem ihr, könnte man sagen, Gott dankt dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus und indem ihr euch einander unterordnet, wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt. Ich habe vorhin gesagt, das ist kein Automatismus, aber eine große Zusage. Gott sagt, ich will euch das geben. Und wie das gelingen kann, unter anderem gibt es noch viele andere Verse in der Bibel. Psalm 51 wäre so ein ganz starker Psalm. Dort geht es auch darum, wie wir ein neues Herz und einen neuen Geist bekommen. Aber wir sind heute bei Paulus. Indem ihr das tut, werdet ihr vom Geist Gottes immer wieder erfüllt. Eine Grundvoraussetzung sehen wir hier in diesen Aussagen von Paulus schon. Die ist implizit drin. Er schreibt an eine Gemeinde von Christen. Das ist nicht an die ganze Welt geschrieben, in dem Sinn, alle, jeder, sowieso, kein Problem. Sondern das ist eine Gemeinde von Christen, das sind Menschen, die die Vergebung angenommen haben, die an Jesus glauben, an den Messias und die ihm nachfolgen. Und an diese Menschen schreibt Paulus und sagt, werdet nun zunehmend mit dem Geist Gottes erfüllt, indem ihr bei euren Zusammenkünften das und das und das und das tut. Also die Grundvoraussetzung ist, dass wir uns überhaupt auf den Weg machen, diesen Jesus kennenzulernen, anzunehmen, an ihn zu glauben. So die Basis muss gelegt werden. Das ist an eine Gemeinde von Christen geschrieben. Es könnte an unsere Gemeinde geschrieben sein. Menschen, die sich haben taufen lassen, mit Jesus unterwegs sind. Die sich entschieden haben, mit ihm leben zu wollen. Und das Gelesene hier sollen nun diese Christen tun, wenn sie sich treffen. Wenn sie miteinander zusammen sind. Wenn sie sich versammeln. Paulus zeigt hier einen Weg auf, wie wir immer mehr und mehr und mehr und mehr vom Geist Gottes erfüllt werden können und wie wir mehr und mehr ein neues Herz erhalten können, wie die Liebe Gottes mehr und mehr und mehr unser Herz erfüllen und prägen kann. Daniel hat es gesagt, das neue Herz oder das Herz ist die Personenmitte. Im biblischen Denken ist das Herz nicht Sitz der Gefühle, das ist die Seele, sondern das Herz ist die Personenmitte, die Befehlszentrale, dort wird entschieden und befohlen, was zu tun ist und was nicht. Und genau in dieser Personenmitte soll die Liebe Gottes wohnen durch den Heiligen Geist. Offensichtlich ist es so, was Paulus hier sagt, dass man den Menschen mit etwas füllen muss. Der Mensch muss irgendwie gefüllt sein, könnte man hier sagen. Die einen füllen sich mit Wein. Das war wohl ein Problem in Ephesus. Die haben zu viel Wein getrunken, haben sich abgefüllt mit Wein. Das kennen wir umgangssprachlich. Den haben wir abgefüllt. Und dann weiß jeder, mit was man ihn abgefüllt hat, mit irgendwas Alkoholischem. Also der Mensch muss wohl abgefüllt werden. Der Mensch muss wohl mit irgendetwas gefüllt werden. Und wenn es nicht der Heilige Geist ist, dann füllt er sich mit was anderem. Und Alkohol führt auch zu einer Art beschwingtem Leben, zu einer gewissen Leichtigkeit. Manche werden aggressiv, andere werden eher beschwingt, andere werden ganz anhänglich. Da gehöre ich dazu, das weiß meine Frau. Wenn ich ein Glas Wein zu viel habe, werde ich ganz anhänglich, ganz lieb, ganz zärtlich, ganz brav. Bis zum Einschlafen hin. Aber da geschieht etwas. Manche finden Befriedigung darin, mit Wein sich zu füllen. Und jeder von uns weiß, das führt nur zu neuen Problemen. Das löst die Probleme nicht, nur kurzfristig, aber langfristig nicht. Nun, wie geschieht, dass der Heilige Geist mehr und mehr in uns Raum gewinnt und unser Herz neu wird? Ich habe es vorhin kurz gelesen. Indem ihr, so sagt Paulus, indem ihr zueinander redet, in Psalmen. Nun gibt es im Griechischen unterschiedliche Worte für reden, so wie im Deutschen. Ich kann zu Martina reden, ich kann mit ihr sprechen, ich kann mit ihr schreien, ich kann mit ihr lallen, wäre auch ein Wort. Und jetzt sind wir hier beim griechischen Wort und das ist noch interessant. Das Wort für reden heißt im Griechischen lalein. Und es ist noch wichtig deshalb, weil das Wort bedeutet, lalein bedeutet, es kommt nicht so sehr auf den Inhalt an, was wir reden, sondern dass wir überhaupt reden. Ein Beispiel, der Stumme wird geheilt und er kann wieder reden, lalle ihn. Er kann wieder reden. Es war nicht entscheidend, was er gesagt hat, sondern dass er überhaupt reden kann, ist wichtig. Und das will hier sagen, es kommt nicht so entscheidend darauf an, im Detail, was ihr zueinander sagt. Hauptsache sind Psalmen. Ob das Psalm 1 oder 23 oder 25 oder 150 ist, ist egal. Hauptsache, das wär's. Und das gibt eine gewisse Freiheit. Auch in dem, was wir nachher sagen, was ich sagen werde, im Singen. Manche Lieder, die wir singen, die sind so steil in den Aussagen, dass manche sagen, da kann ich nicht mehr mitsingen. Das Wort Lalein würde sagen, ich sage es jetzt mal plump, lallt es hinterher, denn es ist gut. Und lasst nicht alles, das ganze Gotteslob, durch den Filter eures Verstandes durchgehen. Denn Gott ist viel, 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 viel größer als euer Verstand. Viel größer. Also meint nicht, wenn wir das durch den Verstandesfilter gehen lassen und sagen, das und das kann ich nicht singen, weil das ist eine Nummer zu groß und das und so stelle ich mir Gott vor, nicht vor und so schon gar nicht, dann seid ihr bei Gott. Sondern singt einfach. Auch wenn manches wirklich steil ist. Das Lied, das wir so eben gesungen haben, gepriesen, Gott sei gepriesen in allem, ist ein Text aus Hiob. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Gelobt, gepriesen sei der Name des Herrn. Es fällt mir immer im gewissen Sinn schwer, denn er hat uns ein Kind gegeben und er hat es genommen. Und jetzt soll ich ihn preisen. Ich sage, ja, das will ich. Das will ich. Ja, das will ich. Ja, das will ich. Auch wenn es mein Denken übersteigt. Denn so werden wir vom Geist Gottes erfüllt. Redet in euren Treffen zueinander in Psalmen. Das Wort Psalm ist nur ein interessantes Wort, denn das hat noch mit drin die Wortbedeutung etwas zum Schwingen bringen. Also wenn der Markus E-Gitarre spielt, dann bringt er etwas zum Schwingen. Der Bass ist einfacher zu spielen, denn der Dietmar spielt. Wo ist denn der Dietmar überhaupt? Ihr habt es vielleicht schon beobachtet, Bassspielen ist einfach. Man macht zweimal so mit dem Daumen und dann mit dem Zeigefinger so. Ist eigentlich alles. Die sagen zwar immer, es wäre so richtig schwierig, aber ich habe schon mehrmals zugeschaut. So, so. Und das war's. Da wird was zum ins Schwingen gebracht. Ich kann mich erinnern, in der Zeit, komme jetzt darauf, nach dem Tod unserer Tochter war jemand im Musikteam, die hat oft Geige gespielt. Und die Geige, die hat meine Stimmungslage so erreicht. Und das war so schmerzhaft und heilend zugleich. Da kam in mir etwas zum Schwingen. Da wurde etwas ins Schwingen gebracht. Schmerzhaft und heilend. Das ist unglaublich, was in dem Psalmen, nur in diesem Wort drinsteckt. Wenn sie gesungen werden, dann kommt etwas in Schwingen. Wenn sie gesprochen werden, kommt etwas in Schwingen. Da geschieht viel, viel mehr, als dass ein paar Worte gesprochen werden. Sondern da kommt der ganze Mensch in Schwingen. Im Tiefgängerkurs haben wir das eingeübt und das werden wir jetzt mal machen. Die Ingrid Kuhn und ich, wir waren beide im Tiefgänger und wir haben uns Psalm 1 haben wir dort eingeherzt. Gelernt, wie er gelernt werden muss. Und wir haben gesagt, das werden wir heute mal machen. Wie man das dann in der Praxis macht. Zueinander reden in Psalmen. Zueinander reden in Psalmen. Hallo Ingrid.
Hallo Thomas.
Ich muss dir was sagen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen.
Noch tritt auf den Weg der Sünder. Noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Sondern hat Lust am Gesetz des Herrn.
Und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und
seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, gerät wohl.
Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut.
Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, der gottlosen Weg aber vergeht.
So sieht's aus. Dankeschön. So begegnet man sich und spricht zueinander in Psalmen. Ich erinnere mich noch an einen Anruf, der war letztes Jahr und der war so krass, so schlicht und doch so krass, weil das unverhofft passiert ist. Ich habe jemanden angerufen und mich bei ihm bedankt für etwas, das er mir gegeben hat. Eine riesengroße Freude gemacht. Und dann bedanke ich mich und dann sagt der andere, nachdem ich gesagt habe, vielen Dank, es hat mir eine große Freude gemacht. Was sagt er dann? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und was sage ich? Der dir all deine Schuld vergibt. Und was sagt er? Der all deine Gebrechen heilt. Was sage ich? Der dein Leben vom Verderben erlöst. Und dann geht's so hin und her und weiter. Und das Gespräch war so intensiv, so krass. Das ist mindestens ein Jahr her. Nicht ganz ein Jahr, dreiviertel Jahr. Noch so drin hängt in mir. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht. Das ist wörtlich gemeint. Werdet voll Geistes, bekommt ein neues Herz, indem ihr so zueinander redet. Ich sehe gerade den Thomas und die Anne, stelle mir das vor, die wachen morgens auf, schauen sich in die Augen und der Thomas sagt, Anne, lobe den Herrn, meine Seele. Sie sagt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oder Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Sie sagt, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und so weiter. Das meint das wörtlich. Und da kommt wirklich etwas ins Schwingen. Das ist ein Aspekt, um mit dem Geist Gottes erfüllt zu werden. Natürlich sollte man die Psalmen dann kennen, auswendig kennen. Aber so wird das Herz neu und wir werden vom Geist erfüllt. Ist ein Weg. Und wir merken schon, das kommt äußerst spärlich vor in unseren Treffen, in der westlichen Kirche sowieso. In der Kirche in der Zweidrittelwelt sieht es anders aus. Die kennen viel mehr auswendig, denn die mündliche Überlieferung ist dort viel, viel wichtiger. Das Zweite, was wir tun sollen, ist in Lobliedern, Gott Loblieder singen. Wörtlich sind das Hymnen, ein Hymnus, das sind die gewaltigen, wuchtigen Lieder, wie zum Beispiel, großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke, vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Das ist ein altes, wuchtiges Kirchenlied. Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11, ist ein Hymnus. Dort wird beschrieben, wer Jesus war. Er war in allem Gott gleich, hielt aber nicht gierig daran fest, wie Gott zu sein, sondern er wurde ein Mensch, er entäußerte sich und so weiter. Wird der ganze Werdegang von Christus beschrieben. So, sagt Paulus, werden wir vom Geist Gottes erfüllt. Heute Morgen haben wir schon Lieder gesungen. Und das dient dazu, dass wir vom Geist Gottes erfüllt werden. Ich weiß gar nicht, ob uns das bewusst ist. Oder ob wir halt singen, weil man halt singt. Die ersten Gemeinden waren singende und jubilierende Gemeinden. Die haben lauthals gesungen. Keine Sauflieder, das wäre das andere Extrem. Voll Weines, da singt man auch Lieder. Steht auf den Tisch und singt Sauflieder. Die füllen einem auch. Sondern es waren Lieder, Hymnen, die gesungen wurden. Bekenntnisse sprechen. Wir singen ab und zu das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen und so weiter. Das ist ein Bekenntnis. So werden wir vom Geist Gottes erfüllt und bekommen ein neues Herz. Geistliche Lieder, das sind Lieder, die zum Bereich Gottes gehören. Und dort kommt Himmel und Erde zusammen. wenn wir Lieder singen, die vom Geist gewirkt sind, sozusagen den Himmel besingen, Gott besingen in der anderen Sphäre, dann geschieht ein bisschen Realisierung vom Vater unser. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, in der anderen Sphäre, so auch hier auf der Erde. Da kommt etwas zusammen. Himmel und Erde kommen zusammen. Es geschieht unwahrscheinlich viel, liebe Miriam, wenn ihr uns im Lobpreis an die Hand nehmt. Geschieht unglaublich viel. Deshalb ist es so schön, dass es euch begabten Musiker gibt, die uns in diesem Bereich hier führen. In Offenbarung, Kapitel 5, ist von einem neuen Lied die Rede zur Ehre Gottes. Gott zur Ehre wird das neue Lied bei der Vollendung gesungen. Wie er sein Volk erlöst, aus dem Schlamassel heraus erlöst und alles neu macht. In der Offenbarung sind die stärksten Lobpreislieder. Der dritte Aspekt ist, dankt Gott dem Vater für alles, alle Zeit. Dankt Gott dem Vater für alles, alle Zeit. Vers 20. Wir westliche deutsche Christen, wir bleiben an dem hängen. Dankt Gott alle Zeit für alles. Das Erste, was mich jemand fragt, wenn es um diesen Vers geht, ist, meint er wirklich für alles, alle Zeit? Da bleiben wir hängen. Problemorientiert sind wir. Wir lesen die Bibel problemorientiert und sagen, das kann nicht sein, alle Zeit für alles. Es hat mich noch nie jemand gefragt und gesagt, Thomas, meint er wirklich für alles, die Dinge zu danken, für die ich mal danken könnte. Es wäre ja auch so, dass wir sagen, ich denke mal darüber nach, wofür ich danken kann als erstes. Als erstes denke ich mal darüber nach, denn denken und danken ist sprachlich verwandt. Ich denke darüber nach, wofür ich danken kann. Und dann habe ich endlos viele Dinge. Und dann kann ich in einem zweiten Schritt irgendwann sagen, ja, was meint denn Paulus damit? Alle Zeit für alles. Aber weil wir problemorientiert sind, bleiben wir an dem hängen und stolpern darüber und das andere stellen wir gerade auf die Seite. Wir haben so viele Gründe, 1000 Gründe, 10.000 Gründe singen wir in einem Lied, um Gott zu danken. 10.000 Gründe. Jetzt bin ich wieder versucht, lange an dem alle Zeit für alles hängen zu bleiben, 10 Minuten darüber zu reden, statt 10 Minuten darüber zu reden, wofür wir dankbar sein könnten. Ich will nur so viel dazu sagen. Alle Zeit für alles meint, dass wir eine grundlegend dankbare Grundhaltung in uns tragen. Und die Grundhaltung wäre, dass wir sagen, Gott meint's gut. Und all das Schwere, das er uns zumutet, hat das Potenzial, dass daraus etwas Gutes werden kann. Und deshalb können wir für alles dankbar sein, denn Gott meint es grundlegend gut mit uns. Grundlegend, grundlegend. Ist auch in der Kindererziehung so, wenn das nur die kleinen Kinder raffen würden, dass wir gut mit ihnen meinen, wenn wir mal mit ihnen schimpfen oder vielleicht mal einen Klaps hinten drauf geben, wenn sie das nur begreifen würden. Und dann sagen wir, danke Papa, dass du mir eins auf den Arsch gehauen hast. Das war jetzt heilen und bewahrt mich vor weiterem Mist, den ich bauen würde. Aber wie das halt so ist, die Kinder schnallen das noch nicht mit 4, 5 Jahren. Wenn man in meinem Alter ist und zurückschaut als Opa, dann muss man sagen, es war gar nicht so schlecht, dass mein Vater manchmal so war, wie er war. Sonst wäre ich heute nicht der geworden, der ich bin. Es hat auch gute Seiten. Und das meint, eine grundlegend positive Grundhaltung Gott gegenüber zu haben. Es geht hier nicht um irgendetwas, was ich dogmatisch produzieren muss. Aber ich merke, je länger ich mit diesem Gott lebe, je dankbarer werde ich. Für alles, für alles. Denn Gott weiß es besser. Die Überzeugung wächst in mir mehr und mehr und die bewirkt der Heilige Geist. Gott weiß es besser. Deshalb ist das, was er mir zumutet, letztendlich auch gut. Und ich kann dankbar sein. Aber die anderen Dinge will ich mir merken. Ich habe hier in meiner Bibel vorne so einen Post-it-Zettel drin. Und den habe ich ungefähr vor 10 Jahren reingeklebt. Vor 10 Jahren hat irgendjemand über Dankbarkeit gepredigt und gesagt, schreibt mal auf, wofür ihr dankbar seid. Und immer wenn ich die Bibel aufschlage, ist dieser Post-it-Zettel hier. Da steht drauf, danke für unser Haus, Schuldenfreiheit. Denn vor 13, 14 Jahren habe ich die letzte Rate fürs Haus abbezahlt. Halleluja, endlich schuldenfrei. Ich danke dir für die Familie und jetzt kommt's für Feste und gutes Essen und Trinken. Wunderbar. Und das pflege ich die nächsten 20, 30 Jahre. Immer wenn ich die Bibel aufschlage, danke Herr, dass mein Haus abbezahlt ist, für die Familie, für gutes Essen und Trinken. Ich esse gerne und ich trinke gerne gute Getränke. Das kann man pflegen, eine Kultur der Dankbarkeit. Die kann man pflegen. Jakobus sagt ja an anderer Stelle, wer es schwer hat, der soll beten. Und wem es gut geht, der soll Loblieder singen. Also die Bibel kennt beides. Aber die Grundhaltung ist entscheidend. Eine dankbare Grundhaltung. Ihr könnt heute Nachmittag an den Tisch sitzen und da fehlt irgendein Salzkörnchen irgendwo. Und das werdet ihr erwähnen. Aber die ganze Suppe und das gute Bier und den Wein, den ihr vergesst ihr über all dem kleinen Salzkörnchen. Paulus meint, richtet den Fokus zuerst mal auf das, wofür ihr dankbar sein könnt. So werdet ihr vom Geist Gottes erfüllt. Und das letzte noch, Vers 21 gehört dazu, ordnet euch einander unter, wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt. Ordnet euch einander unter, so werdet ihr vom Geist Gottes erfüllt und so bekommt ihr ein neues Herz. Wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt, meint, wenn ich mit der Martina zu tun habe, dann muss ich immer wissen, wenn ich sie anschaue, sie ist ein Mensch, von Gott geliebt und Christus ist auch für ihre Schuld gestorben. So sehr liebt er sie und wertschätzt sie. Also habe ich kein Recht, sie ungut zu behandeln. Oder entwürdigend oder sonst irgendwie. Denn sie ist teuer erkauft, so wie ich. Und das verbindet uns. Und das meint in der Ehrfurcht vor Christus. Auch das, und ich muss immer wieder auf unsere westliche Kultur kommen, ist in unserer westlichen Kultur verloren gegangen. Eine Kultur der Ehre zu pflegen, eine Kultur der Wertschätzung und des Respektes zu pflegen. Die Vineyard-Bewegung, das fasziniert mich an denen, hat ausgerufen, dass sie in ihren Gemeinden eine Kultur der Ehre pflegen wollen. Denn so werden wir vom Geist erfüllt und bekommen ein neues Herz. Ehrt einander, respektiert einander. Geht gut um miteinander, wertschätzen. Redet nicht übereinander und von oben herunter, denn dann zieht sich der Heilige Geist zurück. Ich glaube, wir spüren den Grundtenor. Auf diesem Weg werden wir also unter anderem vom Heiligen Geist erfüllt, unser Herz wird neu und die Personenmitte wird mit der Liebe Gottes erfüllt. Den Blick auf Gott richten, auf sein Wort, auf das gute Dankbarsein, voll des Lobes über Gott und sich nicht über andere stellen. Und jetzt wird's für unsere Kultur recht sperrig. Denn unsere Kultur ist nicht so geprägt. Sie ist eher narzisstisch geprägt. Manche kennen vielleicht dieses Bild von diesem schönen Jüngling namens Narziss. Und dieser Narziss, der war ja in sich verliebt. Deshalb hatte er auch keine Freundin, weil niemand so schön und so wertvoll war wie er und niemand hat seine Liebe verdient, nur er selbst, weil es keinen Vergleichbaren mit ihm gibt. Und so hat er sich ja immer angeschaut in diesem Spiegelbild, in diesem Brunnen, hat er sich immer angeschaut. Hat sich in sich verliebt, mehr und mehr. Und die Überlieferung sagt dann, dass er in den Brunnen gefallen ist und ertrunken ist. Vor lauter Selbstverliebtheit. Ich und ich und ich und ich und ich. Es gibt andere Überlieferungen. Der Mythos ist vielschichtig, aber das ist eine der Interpretationen. Und unsere Kultur, so sagt man im Westen, ist narzisstisch geprägt. Narzisstisch. Wir stehen im Zentrum. Ich und meine Geschichte, meine Befindlichkeit, was es mir bringt. Die ganze Selfie-Kultur bringt das zum Ausdruck. Wer ein Bild von Selfies, halt mein iPhone, mein Smartphone hin und dann kann ich ja umschalten und mache ein Selfie von mir. Von mir und von euch mache ich jetzt nicht. Im Zentrum stehe ich und ihr seid so Beigemüse. Aber ich habe hier gepredigt auf der Lindenwiese. Ich, die dienen nur als Kulisse. Ich stehe vor dem Kreuz. Ich, das Kreuz ist Dekoration. Nicht Zentrum. Und das ist echt eine üble Geschichte. Und diese Geschichte und diese Kultur prägt uns und wird es verhindern, mehr und mehr, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt werden und ein neues Herz bekommen. Denn das neue Herz ist auf den anderen ausgerichtet. Frère Roger, der Gründer von Tessé, der sich um viele benachteiligte Menschen gekümmert hat, eine inspirierende Geschichte. Er hat einen Satz gesagt, der mir in der Seelsorgeausbildung so reingefahren ist damals, der mir jetzt wieder eingefallen ist im Zusammenhang. Und er hat gesagt, welche Verheerungen werden angerichtet, wenn sich ein Mensch in Selbstbeschauung und Analyse in sich selber zusammenkrümmt? Wer wird ihm die Tore zum Lobpreis noch öffnen können? Wer in der Selbstbespiegelung lebt, in sich selber hineinschaut, immer nur sich sieht, in sich verkrümmt, der wird verkrümmt. Und Frère Roger hat gesagt, wer kann so einen Menschen, wer kann ihn noch aufrichten? Und wer kann ihm noch die Tore zum Lobpreis Gottes öffnen? Und wenn die Tore zum Lobpreis Gottes nicht geöffnet werden, dann geht der Heilige Geist verloren, das neue Herz geht verloren und der Mensch ist verkrümmt in sich. Ein Opfer seiner selbst, im Gefängnis seiner selbst gefangen. Das ist echt krass, was er da gesagt hat. Ich und meine Geschichte steht im Zentrum. Was bringt es mir? Versteht mich nicht falsch an dem Punkt. Diejenigen, die mich kennen, auch aus dem Tiefgänger, die wissen, dass ich sage, eine gesunde Selbstwahrnehmung ist zentral wichtig. Und das muss ich den Frommen sagen. Denn wer sich selber nicht kennt, kann Gott nicht kennen. Sind alles andere von Gott sind Projektionen, wenn wir uns selber nicht kennen. Selbstwahrnehmung ist wichtig, aber nicht die Selbstbespiegelung. Immer bei sich selber bleiben. Ich muss wissen, wer ich bin. Wenn ich mich Gott schenke, muss ich wissen, wo meine Stärken und Schwächen, Defizite sind. Das muss ich wissen. Aber wenn ich bei mir hängen bleibe, im Narzissmus, dann wird es bitter. Dann wird das neue Herz sich nicht in mir entfalten können und der neue Geist wird nicht einziehen können. Als ich das so bewegt habe in mir, ist mir ein altes Lied eingefallen. Vor 25 Jahren haben wir das gesungen. Das Lied heißt, richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz so schön und die Dinge dieser Welt werden schwach und klein in dem Licht seiner Gnade gesehen. Ein altes Lied. Heute würde man sagen, lall doch nicht so Zeug. Gibt es denn sowas? Ist Lalle ihn. Wirklich ein starkes Lied, vielleicht ein bisschen überzogen, aber unwahrscheinlich stark. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau nicht immer auf dich selbst. Richte den Blick auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz so schön. Jetzt kann natürlich ein Bibelkenner sagen, aber Jesus war nicht schön. Das sagt schon der Prophet Jesaja. Und so schon sind wir wieder in der Ratio hängen geblieben. Und ich bin wieder bei Lalle ihn. Wir dürfen auch fulminant, groß und überzogen und wuchtig von diesem Jesus reden. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz, so schön, und die Dinge dieser Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Gnade gesehen. Dafür können wir immer dankbar sein, dass Gott gnädig ist. So, wir kommen jetzt gleich zur Praxis. Denn wir werden noch miteinander Loblieder singen. Und ich hoffe, dass es mir ein bisschen gelungen ist, ein bisschen, dass wir sie mit einer neuen, vielleicht anderen Herzenshaltung singen werden. Und nicht sagen, jetzt müssen wir, hoffentlich machen sie heute nur 4 Lieder statt 5. Sondern, dass wir unser Herz öffnen und sagen, Herr, wir singen dir. Manche Lieder, die haben ja einen Text, der ist ja echt krass. Aber ich lalle ihn hinterher, ich sag's mal so. Das darf ich. Wir singen Loblieder miteinander. Wir werden Gott loben. Denn der Lobpreis hat eine zentrale Bedeutung, um ein neues Herz zu bekommen und einen neuen Geist zu bekommen. Das ist ganz, ganz zentral. Wir werden, so hoffe ich, etwas zum Schwingen bringen. Und damit etwas ins Schwingen kommt, muss man manchmal aufstehen. Denn wer so rumhängt, da schwingt manchmal nicht so viel mit. Da kommt wie irgendwie nichts ins Schwingen, Schorsch. Gib's zu. Da kommt nichts ins Schwingen. Manchmal, wenn man aufsteht, da kommt tatsächlich dann, kann was in Schwingen kommen, da kann sich was bewegen, da geschieht etwas. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen Sehnsucht wecken konnte. Ich bin ja unterwegs, oft in der klösterlichen Tradition, Schweigeexerzitien und so weiter, im Schweigen. Und über dem Schweigen wurde mein Gebetsleben immer schweigsamer. Es war für mich sehr schön, einfach vor Gott zu sein, zu sagen, Herr, ich bin hier und ich darf vor dir sein. Das ist unwahrscheinlich wertvoll. Ich muss nichts leisten. Ich muss nicht die richtigen Gebetsformen sagen. Ich darf vor dir sein. Das kennen die Jungverliebten, wenn sie auf dem Sofa sitzen, neben der Person, in die sie frisch verliebt sind. Es reicht, nur neben dir zu sitzen. Nur einfach neben dir zu sitzen, so wie Loriot. Ich will einfach nur hier sitzen. Und das genügt. Aber irgendwann wird es dann doch recht schweigsam. Wenn man nach 10 Jahren immer noch nur nebeneinander sitzt. Und ich würde neben der Regina sitzen, 2 Stunden schweigen, wir sind 35 Jahre verheiratet. Wir haben es nicht durchgehalten, sondern wir haben unsere Ehe inspirierend gestaltet. Das sage ich auch mal. Man redet immer, wir haben so lange durchgehalten. Das finde ich ja schrecklich. Kleine Randbemerkung. Also, miteinander reden. Und da kam in diesem Schweigen vor Gott in mir die Sehnsucht auf, ich möchte doch wieder mehr mit diesem Gott reden. Nicht nur vor ihm sein. Ich möchte wieder mit ihm reden. Und in diese Sehnsucht waren wir in den Schweigerexerzitien in Dinklage, im Benediktinerkloster. Und da wird morgens der erste Satz, morgens um 6 Uhr, in Beuron sogar um 5 Uhr, der erste Satz, der am Morgen über die Lippen der Mönche kommt, ist ein Psalmvers und der lautet, Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkündige. Wow, das ist der erste Satz. Und den hat mir eine Schwester aufgeschrieben. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde. Und das hat so eine Sehnsucht in mir geweckt, dass ich an diesem einen Morgen, das habe ich schon 100 Male gehört, ist mir so reingefahren, dass ich gesagt habe, Herr, das möchte ich wieder, verstärkt. Öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde. Das will ich. Und inzwischen ist das Ding für ein Jahr, 2017, auf meinem Handy gelandet. Jedes Mal, wenn ich mein Smartphone einschalte, kommt dieser Psalm. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde, damit mein Herz neu wird und damit der Heilige Geist verstärkt in mir einzieht. Und meine Gebetszeiten, die haben eine Wende bekommen. Das Schweigen bleibt, das ist wichtig, still sein vor Gott, aber das Lob, Das Lob kommt wieder auf. Und das hat mich in dieser Jahreslosung, in diesem Zusammenhang echt, echt gigantisch und gewaltig erreicht. Ich hoffe, dass ich ein bisschen Sehnsucht in euch legen konnte. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkündet. Denn so zieht der Geist ein, sein Reich zieht ein und mein Herz wird erneuert. Unter der Woche kann ich mit so einem Vers mein Leben verändern lassen. Und das ist so. Ich wünsche euch, dass ihr es vielleicht macht wie der hier. Einfach zu sagen, Herr, ich bin vor dir und ich lasse da was in Schwingen bringen. Psalmen. Und ich werde Loblieder singen. Und dann schauen wir mal, was der Heilige Geist mit uns macht in der kommenden Zeit. Gott segne euch und erlasse diesen Psalm in uns allen mehr und mehr zur Wirklichkeit werden. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkündige. Amen.
Die ihr offenbar geworden seid, dass ihr ein Brief Christi seid, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht in steinerne Tafeln, sondern in fleischerne Tafeln des Herzens. Und so segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Euch eine gute Zeit, gute Heimfahrt und gute Woche. Amen.